Ja, wir sind definitiv in der Adventszeit angekommen. Ich habe die gerne, die Zeit, muss ich sagen. Ich finde das eine schöne Atmosphäre, die vielen Lichter. Es ist ja alles ein bisschen geschmückt. Häuser, Einkaufszentren, Bäume und alles Mögliche. Ja, ist auch noch speziell, oder? Auf der anderen Seite ist ja die Adventszeit fast die dunkelste Zeit im Jahr. Am Morgen ist es dunkel, wenn man aufsteht. Der Tag hat es meistens Hochnebel und am Nachmittag wird es schon gleich wieder finster. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass die Menschen sich nach Licht sehnen in unserer Gesellschaft. Und dass die Lichter, die wir überall sehen, dass das, habe ich den Eindruck, ist wirklich symbolisch für etwas, wo die Menschen irgendwo ihnen merken, dass es ihnen fehlt und wo in der Adventszeit wie mehr sichtbar wird in einem selber. Und es ist auch schön, dass eigentlich die Bibel hat eine Antwort auf die Sehnsüchte, die in den Herzen drin sind von uns Menschen. Und das ist ein wunderbarer Text, der in Lukas 1 steht, 78 und 79, da heißt es: Durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen und um uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Ein Mann namens Zacharias hat das gesagt und der war erfüllt mit dem Heiligen Geist und das gesagt, er inspiriert, er hat Gott seinen Sohn bekommen, er ist vor, ich denke, etwa 9 Monate lang mindestens, hat er nicht mehr reden können. Und das Erste, was er gesagt hat, ist das. Also, er hat vorher schon ein paar Vers vorher schon geredet, also ziemlich eindrücklich, kann man mal lesen. Und sein Sohn ist ja dann der Johannes der Täufer geworden später, Vorläufer von Jesus. Israel hat dortmal schon Jahrhunderte gewartet, bis endlich der Messias kommt und sie aus dieser Dunkelheit rausholt. Aus dieser Finsternis, wo sie drin gestanden sind, sie haben ja ihre Blütezeit schon längst hinter sich gehabt. Haben schon seit viele Jahre mehr schlecht als recht vor sich hergeserbelt. Und jetzt sagt Zacharias, hey, die Zeit, wo der Messias kommt, steht kurz bevor. Und zwar eben so, durch die Güte und Barmherzigkeit Gottes wird nun das Licht des Himmels uns besuchen. Das tönt doch noch gut, oder? So, wenn man es so allgemein anschaut. Gott ist gütig und barmherzig. Und darum wird er Licht senden. Licht in die Welt hinein und das Licht will uns besuchen. Gut, jetzt kann man sagen, ja, nochmal ein Licht mehr. Die Adventszeit hat ja schon ein paar schöne. Aber wir wissen ja, da geht es nicht um ein irdisches Licht, wo noch nicht die Gefühle verursacht, sondern da geht es um viel mehr. Da geht es um etwas Übernatürliches. Und es ist für uns klar, denke ich, da geht es um die Geburt von Jesus. Und die Geburt von Jesus ist ja wie die Mitte der Weltgeschichte, kann man sagen. Es ist wie das Zentrum der Geschichte. Wir nennen sogar Zeitrechnung nach dem benennen. 2016 nach Christi Geburt. Also das ist ja ziemlich etwas Wichtiges. Also das zeigt ja sogar, dass es die Mitte ist der Geschichte, der Welt. Vor Christi Geburt, nach Christi Geburt. Und auch der alttestamentliche Prophet Jesaja, der hat die Botschaft auch bekommen. Und 700 Jahre vor dem Zacharias, er hat es ein bisschen mit anderen Worten formuliert, er hat es so gesagt: Das Volk, das im Dunkel lebt, sieht ein großes Licht. Die im Land der Finsternis wohnen, Licht leuchtet über ihnen. Also eine mega hoffnungsvolle Botschaft, die er da hatte. Und er hat das auch verbunden mit einer Geburt, mit einer ganz außergewöhnlichen, im Vers 5 lesen wir: Denn uns wurde ein Kind geboren, uns wurde ein Sohn geschenkt, auf seinen Schultern ruht die Herrschaft. Er heißt wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friedefürst. Und das Licht aus dem Himmel ist an Weihnachten zu uns gekommen. Und ich finde das schon eine eindrückliche Ansage vom Jesaja, 700 Jahre, bevor es passiert ist. Jetzt kann man sich auch fragen, was macht jetzt das Licht? Ein bisschen salopp, was bringt das Licht den Menschen? Wir lesen da, es ist gekommen, um die zu erleuchten, die in der Dunkelheit und im Schatten des Todes sitzen. Ja gut, dann geht es uns ja nicht viel an, oder? So schlimm ist meine Lage auch wieder nicht. Ich habe das Gefühl, darf ich ein bisschen pauschal sagen, dass wir Menschen Weltmeister sind, in dem, dass wir das, was innen dran sind, nach außen schön redet. Sehr oft. Ich meine, man muss ja nicht immer jedem alles auf die Nase binden. Das passt ja nicht immer. Aber jetzt geht es ein bisschen im Grundsatz. Oder wenn man ein bisschen tiefer redet, ja, es geht mir gut. In einem Moment, wo man könnte ein bisschen tiefer gehen, dabei eigentlich hat man mega Spannungen und es ist überhaupt nicht gut. Zermürbende Herausforderungen. Ich bin zufrieden mit meinem Leben. Naja, dabei eigentlich, man merkt, es fehlt etwas. Es ist eine Unfriedenheit und etwas, wo man wie versucht zu stillen durch verschiedene Sachen. Zum Beispiel durch Shoppen, passt in die Adventszeit, oder? Und, also ist nichts gegen Shoppen, aber wenn es jetzt geht darum, etwas zu stillen in sich hinein, durch Shoppen, etwas sich zu gönnen, oder andere machen es durch Konsum von Medien, oder irgendein Hobby, das man ganz intensiv pflegt, weil es einem etwas muss geben muss. Andere machen es auch, ja, suchen das auch in der Sexualität. Und man merkt, dass, was einem fehlt, kann man sich wie nicht selber stillen. Es geht wie nicht. Komischerweise wird auch gerade in der Adventszeit, in der Weihnachtszeit, vor allem Weihnachtszeit, sichtbar, dass eben das eine oder das andere in der Familie nicht stimmt. Oder wir sind jetzt an dem Punkt, sind wir jetzt wirklich in einer dunklen Ecke? Oder ist bei uns alles nur Licht? Brauchen wir das Licht vom Himmel gar nicht? Und doch wird da deutlich, dass das Familienklima gar nicht immer so leicht erfüllt ist. Dass Spannungen da sind, dass vielleicht sogar gewisse Stühle an Weihnachten frei bleiben, unbesetzt, weil man nicht mehr miteinander redet. Das Licht aus dem Himmel, der Jesus, das Licht kann das Dunkel wirklich vertreiben aus unserem Leben. Es kann es hell machen, kann Freude bringen. Und zwar überall dort, wo wir Menschen dazu stehen, ja, ich kann auch dunkle Flecken in meinem Leben. Ob ich jetzt mich Christ nenne oder nicht, es geht darum, ich muss mal dazu stehen. Und denen, die dazu stehen, kann er aufleuchten. Aber es geht dann nicht nur um Äußerlichkeiten, die Jesus will verändern. Weil wir merken vielleicht auch, dass manchmal ist es auch in uns innen dunkel. Man kann es vielleicht nicht mal genau erklären. Aber die Bibel redet ja auch von dieser geistlichen Dunkelheit, die es gibt. Die geistliche Finsternis. Das Leben, wenn man das Leben ohne Gott gestaltet, oder auch wenn ich eigentlich Christ bin, aber ich lebe irgendwie gleich nicht zurecht mit Jesus, dann kann es auch wieder dunkel werden in mir rein. Und so kann ein Mensch nicht in seiner Bestimmung leben. So können wir nie uns wirklich angekommen fühlen. Also so, dass wir angekommen sind, dass wir in unserer Bestimmung leben. Wir fühlen uns dann wie ein Fisch auf dem Trocknen. Wie Glühbirne ohne Fassung. Irgendwie fehlt einfach etwas ganz Entscheidendes. Ein Pastor hat mal die Lage von dem Menschen in dieser geistlichen Dunkelheit hinein mit dem Erlebnis beschrieben. Der Pastor, der ist ganz ein toller Typ gewesen, leider lebt er nicht mehr. Der Friedold Vogel ist das gewesen. Und er hat das beschrieben. Er ist einmal in einem alten Bauernhaus gewesen, übernachten. Und zwar hat er in der Nähe einen Predigtdienst gehabt, und darum hat er dort geschlafen. Und in der Nacht ist er verwacht, die Blase hat ihn gedrückt, dann ist er aufgestanden. Es war stockdunkel. Er hat sich vorgetastet zur Tür, wo er dachte, dass hier jemand noch ist. Er ist auf den Gang rausgekommen und innerhalb von kurzer Zeit hat er keine Ahnung mehr gehabt, wo hin und vorne ist. Wo ist der Lichtschalter? Wo ist meine Tür zum Schlafzimmer? Wo ist das WC? Er hat sich völlig verlaufen an einem fremden, stockfinsteren Ort. Und die Blase hat immer mehr gedrückt. Gute Nacht. War es im Wort. Es ist wirklich krass. Ich meine, was machst du da? Das ist ja gleich. Und jetzt stell dir mal vor, das ist nicht der Friedold Vogel, das wärst du. Du wärst der die. Und Panik steigt langsam auf, Schweißausbrüche. Ich dachte, nein, was soll ich jetzt machen? Soll ich jetzt ganz laut schreien? Irgendwer bekommt dann schon mal, wie peinlich. Soll ich nicken ein bisschen? Oder ich weiß auch nicht. Das geht ja auch nicht gut, oder? Ach, schrecklich. Das ist das Bild, sagt er, das Bild für die Menschen, die in geistlicher Finsternis sitzen, weil sie keine aktive Beziehung zu Jesus haben, zu Gott. Und jetzt stell dir vor, du sitzt dort verzweifelt im Bauernhaus, inzwischen bist du vielleicht abgehockt auf den Stegen und denkst, jetzt weißt du wirklich nicht mehr weiter und plötzlich geht das Licht an. Das Licht geht an. Der Sohn vom Bauern ist gekommen, hat die Runde gemacht und zündet das Licht an. Oh, Gott sei Dank! Was für ein Unterschied! Ist nicht, was für ein... Ah, dort ist das WC, das ist mein Schlafzimmer. Ah, oh, alles ist wieder gut. Nur weil einer den Knopf gedrückt hat oder angeschaltet hat. Und so kann ein Unterschied werden, wenn Gott in dein Leben hineinkommt. wenn Gott in unserem Leben sich entfalten kann. Jetzt haben wir vielleicht das Gefühl, ja gut, also bei mir geht es ja bei weitem nicht so mies wie dem Beispiel, dem Pastor, oder? Oh, das ist ja gut, mit der vollen Blase. Aber der Effekt, wenn Gott in dein Leben kommt und wenn du ihm in deinem Leben wirklich ganz freier Raum gibst, der Effekt, der Unterschied, der ist mindestens so gross wie dem Beispiel von dem Pastor. Aber man merkt es eben erst im Nachhinein. Du kannst erst beurteilen, was dir fehlt, wenn du es bekommen hast. Erst dann. Das ist wahre Weihnachten, eigentlich, wenn man das wirklich an sich anlässt und es annimmt. Jesus selber sagt von sich, ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, wird nicht mehr in der Finsternis umherirren, sondern wird das Licht des Lebens haben. Also wenn Jesus in dein Leben kommt und du auch an den Punkt kommst, wo du sagst, hey, da bin ich, brauche mich, radikal, dann macht das einen grossen Unterschied zu voran. Und dann kommst du erst richtig zum wahren Leben. Dann erst kannst du beurteilen, was eigentlich alles möglich wäre. Und dann möchtest du nicht mehr zurück. Und das Licht kommt in unser Leben hinein, wenn wir ihm unsere dunklen Flecken bringen. Die Bibel nennt das mit dem Wort Sünde. Und wir können es manchmal verbinden mit, ja, ich habe zu viel Schokolade gegessen, ich habe gesündigt. Und das ist ein bisschen gut aus. Oder? Vielleicht habe ich etwas Dummes gemacht, aber Sünde im eigentlichen Sinn, da geht es um viel mehr. Da geht es um Sachen, die uns von Gott trennen. Wie zum Beispiel Egoismus oder Lieblosigkeit oder Lügen oder Hassen. Das trennt uns von Gott und das sind die dunklen Flecken dann. Und die nimmt Gott weg, wenn wir dazu stehen, wenn wir sie ihm bekennen. Und wenn wir das tun und er die einen und anderen wegnimmt, dann nimmt uns Gott, Jesus, und dockt uns bei Gott an. Und in dem Moment, wo wir angedockt sind, kommt das Licht voll rein und füllt uns aus und schenkt uns eigentlich, dass wir aus dem Vollen schöpfen können, aus dem, wie das Leben eigentlich gemeint ist. Also Jesus ist letztlich das Licht. Ihn brauchen wir mehr als Sonnenlicht. Und Sonnenlicht brauchen wir ja. Aber ihn brauchen wir mehr als das. Wenn also ein Mensch aufblühen will, dann braucht er das Licht in Christus. So kann er zu dem werden. So kannst du zu dem werden, wie Gott dich gedacht hat. Und wenn das Licht in unseren Herzen aufleuchtet, dann sehen wir auch Probleme in einem anderen Licht. Dann sind es verglichen mit Gott nicht mehr so gross. Und man sieht irgendwo wieder einen Weg, wie es weitergehen kann. Also es ist gut, wenn wir uns der Sonne zuwenden, nämlich Jesus. Und zwar nicht nur einmal in einer Grundsatzerklärung, sondern immer wieder. Jeden Tag, wenn es irgendwie geht. Und ich bin überzeugt, wenn wir das wirklich machen, wenn wir uns dem Jesus zuwenden, dann wird der Tag anders verlaufen. Wenn wir es wirklich leben, nicht nur vergessliche Hörer sind, sondern wirklich leben, dann wird es anders werden. Und wenn jetzt das Licht von Gott ins Leben von einem Menschen einkommt, dann kommt gleichzeitig etwas Ewiges in das Leben hinein. Etwas Göttliches. Das ist eigentlich auch noch geil, oder? Etwas Ewiges in mir drin. Gott ist in mir drin. Und jetzt ist das derart viel, dass Gott durch mich, dann will mein Umfeld prägen. Und darum sagt Jesus seinen Jüngern etwas ziemlich Radikales. Wir müssen mal lesen. Matthäus 5,14. Ihr seid das Licht der Welt. Sagt er seinen paar Jüngern dort. Ist das revolutionär? Ich meine, die Jünger werden gedacht haben, hast du irgendein versprochen? Also ihr seid das Licht von Galiläa. Könnte man vielleicht noch gelten lassen, oder? Oder von Jerusalem wäre schon wieder ein bisschen gross gegriffen gewesen, aber von der Welt. Ihr seid das Licht von der Welt. Das gilt für die Jünger von Jesus als Ganzes. Und das heisst, es gilt auch für uns. Und nicht ihr sollt sein, ihr seid. Wir sind. Das Licht hat jetzt ja die Eigenschaft, dass sie etwas hell macht. Dass sie etwas sichtbar werden lassen. Und in dem Sinn auch in der Welt drin. Und durch das wird also unter anderem auch Schmutz sichtbar, wenn Licht aufleuchtet. Unmoral, Ungerechtigkeit. Durchweg die Christen, die sind das Licht, die bringen das zum Tag. Finden das die Leute toll? Finde ich weniger. Es gibt auch nicht wenige Leute, die wegen dem ein bisschen Mühe haben mit Christen. Gut, manchmal sind Christen auch ein bisschen selber schuld, weil sie sich vielleicht ein bisschen ungeschickt anstellen oder ein bisschen sehr besserwisserisch daherkommen. Aber es ist einfach grundsätzlich ja schon, durch den Lebensstil von den Christen werden Menschen ein Stück weit hinterfragt. Das haben wir nicht so gern. Gerade vor ein paar Monaten bin ich in der Therapie gewesen, und da war so ein grösserer Raum, gewesen, so ein Fitnessraum. Und dann habe ich gehört, wie drei Leute über Hochzeit geredet haben. Und dann ist einer hat erzählt, ja, eben, er kenne eine und so, diese Christ und die warten mit Sex bis zu der Ehe. Und hat sich da ausgelassen, das finde ich total daneben. Also wirklich, hat den Kopf geschüttelt und wirklich sich eine Verachtung ausgedrückt. Und ich habe dann gedacht, das ist genau so ein Beispiel. Ich gehe jetzt mal davon aus, dass die, also der betroffene Christ oder Christin, dass die nicht den angeklagt hat, weil er es vielleicht nicht macht, sondern die Person lebt es einfach. Aber löst einen Anstoß aus jetzt bei dieser Person. Also ist ein Stück weit unausgesprochen, wirkt das für den Menschen wie eine Anklage. Und das ist auch eine Funktion vom Licht. Ob man wendet oder nicht. Weil Gott braucht das ja dann auch. Hoffentlich an dem Menschen. Also einerseits sind die Gläubigen ein Licht, indem sie eben einen Unterschied aufzeigen von Gerechtigkeit und Ungerechtigkeit, aber andererseits eben auch, indem sie auf den hinweisen, wo kann helfen. Nämlich unter anderem helfen vor den Folgen von einem unmoralischen Leben. Was heute nämlich in der Welt als Freiheit propagiert wird, ist sehr oft etwas, was die Menschen, was das Leben wie abdrückt und letztlich eben kaputt macht. Ich meine, man sieht ja in unserer Medienwelt vor allem dann so die Vorderseite. Und was hinten dran ist, was kommt, das sehen wir weniger. Und zum Beispiel, denken wir an das Thema Abtreibung. Heute verlangt man ja auch das Recht und die Freiheit abzutreiben, wie man möchte. Aber man hört kaum je etwas über die Folgeprobleme, wo die Frauen haben, die betroffen sind, die selber abgetrieben haben. Und es gibt ganz schlimme Folgen, sehr oft für die Frauen. Eine deutsche Organisation schreibt auf ihrer Homepage Folgendes, ich zitiere, es treten bei einer hohen Anzahl von Frauen selbst nach Jahren psychische und psychosomatische, übrigens hohe Anzahl von Frauen, treten psychische und psychosomatische Schwierigkeiten ein, die die gewohnte Lebensqualität stark beeinträchtigen. Und dann werden auf dieser Homepage 12 mögliche gravierende psychische Folgen aufgeführt. Gravierende. Und dazu noch eine mögliche körperliche Folge. Und Gläubige gehen jetzt nicht her und geben denen, die eh schon kurz vor dem Ende sind, noch den Todesstoss, oder? Gehen sie nicht anklagen, sondern sie gehen sagen, hey, ich weiß einen, der dir helfen kann. Ich kenne da einen, Jesus. Und der ist genug stark, dass er dir helfen kann, dass er deine seelische Wunde heilen kann. Stell dir vor, es gibt eine Hoffnung. Und der kann dir vergeben. Er kann dir vergeben. Er kann dir auch deine psychischen Probleme helfen zu überwinden. Was für ein Lichtblick. Was für ein Hoffnungsschimmer für die Menschen, die so mies geht. Es gibt einen Film über das Thema, einen christlichen Film, wo Frauen auch drin vorkommen, die da betroffen sind und die leiden. Und die müssen wie Abschied nehmen von dem Kindli, ja, das gestorben ist, weil sie nicht wollen. Die haben zum Teil dann symbolisch den Ballon aufgelassen. Und das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Und wir können helfen. Wir sind das Licht dieser Welt. Wir können helfen. Jesus ist ein wunderbarer Helfer. Im Blick auf unser irdisches Leben, aber auch im Blick auf den Weg in den Himmel. Und darum tun wir doch das teilen mit diesen Menschen, was nicht gut geht. Reden wir von Jesus, wenn wir schon so eine unwahrscheinlich tolle, gute Medizin haben, Jesus, müssen wir doch das weiter sagen. Und man kann auch versuchen, mal eine Seelsorge oder eine Therapie zu vermitteln. Ich kann dir gerne helfen. Es gibt wirklich Möglichkeiten. Wir sind das Licht dieser Welt. Und wenn Jesus das Licht vom Himmel unser Leben hell macht, dann passiert etwas Geniales. Es heißt da, es wird uns auf den Weg des Friedens zu leiten. Das ist auch eine Aufgabe von dem Licht. Und Friede, das ist ein ganz zentrales Wort. Es ist eines der wichtigsten Worte heute auch. Wie viele Bemühungen sind gemacht worden, zum Frieden zu schaffen oder zu fördern? Wie viel darüber nachdenkt und philosophiert und ja, Stichwort Friedensnobelpreis. Stichwort UNO, Organisation der Vereinten Nationen, ist ja 1945 gegründet worden, also als Schock vom Zweiten Weltkrieg, ist heutzutage ein Zusammenschluss von 193 Nationen. Und Kernaufgaben der UNO sind unter anderem Sicherung von Weltfrieden und Schutz der Menschenrechte. 193 Staaten. Zusammenschluss zu einer der weltweit grössten Organisationen, seit 71 Jahren tätig. Eigentlich müssen wir meinen, die sind jetzt schon ziemlich weit gekommen, oder? Das Heidelberger Institut für Konfliktforschung hat einen Bericht veröffentlicht, der besagt, im Jahr 2011 hat es so viele Kriege gegeben, wie seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr. Das ist jetzt ein bisschen Widerspruch, oder? UNO, so viel Kraft investiert, der Bericht. Das heisst in dem Bericht, eine Tendenz hin zu einer friedlicheren Welt kann vor dem Hintergrund des explosionsartigen Anstiegs der Anzahl von Kriegen bei weitem nicht erkannt werden. Zu den 193 Staaten gehören Nationen wie Irak, Iran, Afghanistan, Syrien, Jemen, Sudan und andere, wo Frieden, Gerechtigkeit und Menschenrecht ein Fremdwort ist. Erst recht, wenn man Christ ist. Aber der Gipfel finde ich ja, dass Nordkorea Mitglied dieser Organisation ist, die sich für Frieden und Menschenrechte einsetzt. Ich finde das eigentlich ein Hohn. Ein Hohn für die rund 70'000 Menschen, die in Arbeitslager kaputt gemacht werden und das aus dem Grund, weil sie Christen sind. In keinem anderen Land der Welt werden Menschen, vor allem Gläubige, mehr gequält und verfolgt als dort. Und ja, das ist wirklich gleich. Ich finde es gut, wenn die Einflussreichen von unserer Welt sich bemühen um Frieden. Also, dass sie mich nicht falsch verstehen. Ich finde es wirklich gut. Auf der anderen Seite aber müsste man sich eigentlich eingestehen, wir schaffen es gar nicht. Wenn jetzt haben sie 71 Jahre Zeit gehabt, also sind ja nicht von Anfang an 193 Staaten gewesen, aber alle Weltmächte sind dabei. Eigentlich müsste man sagen, hey, wir schaffen es nicht. Wisst ihr, was würde passieren, wenn alle Menschen Jesus würden annehmen? Es gibt einen weltweiten Frieden. Und zwar kein erzwungener, kein Waffenstillstand, sondern einen wahren Frieden. Weil, und das ist ja das, was ich so den Hohn finde, dass man so Mühe bekommt mit dem Christentum. Das wäre ja die Lösung von der Spannung und von der Kriege. Weil Jesus sagt, liebt eure Feinde. Tut Gutes denen, die euch hassen. Ich meine, wenn wir so anfangen zu leben, dann wird es wirklich schön. Aber Jesus kann nicht nur äusser Frieden schaffen, er kann auch in deinem Herz Frieden schaffen. Ruhe. Sogar auch, wenn äußere Umstände das erschweren. Also bei mir ist jetzt das nicht so, dass ich mit einem Durchgrinsen rumlaufe, weil ich immer den totalen Frieden in mir spüre und fast schwebe. Das wäre auch noch schön. Aber das ist bei mir nicht so. Ich erlebe es tiefer. Für mich ist es wie ein Grundfrieden, der in meinem Herz drin ist. Und wo ich merke, das ist für mich eigentlich wahrscheinlich die höchste Lebensqualität. Mit der Zeit gewöhnt man sich auch ein bisschen daran. Aber wenn ich mich zurückerinnere, wie es vorher war, dann merke ich, es ist wirklich enorm wertvoll. Ich muss wie nicht mehr suchen nach dem gewissen Etwas. Es ist da. Aber daneben ist es immer noch so, dass Alltagsnöte, das Problem, einem können aus dem Tritt rühren, aus dem Gleichgewicht rühren. Und dann musst du wieder zurück zum Eigentlichen, bei Jesus andocken, musst du auftanken und dir den Frieden wieder schenken lassen. Und dann bist du wieder unterwegs. Also er schenkt den Frieden, aber Jesus verlangt auch etwas dafür. Er verlangt etwas von uns, vor allem von denen, die Jesus glauben. Er sagt in Markus 9,50, das Salz ist gut, wenn aber das Salz salzlos geworden ist, womit wollt ihr es würzen? Habt Salz in euch selbst und haltet Frieden untereinander. Wir sind nicht nur das Licht von dieser Welt, wir sind auch Salz von dieser Welt. Und Salz ist ja das, was Essen Besonderes macht. Ihr habt vielleicht auch schon mal das Brot gegessen ohne Salz. Das bringst du fast nicht runter. Oder Spaghetti ohne Salz. Gut, zu viel Salz ist dann auch wieder nicht gut, oder? Aber ohne Salz, das ist ja schrecklich. Wenn wir als Christen nicht in Frieden zusammenleben, dann verlieren wir unsere Wirkkraft in dieser Welt. Unsere Salzkraft, dann ist man noch da, aber es hat keine Wirkung mehr. Das sagt Jesus. Ich habe vorher davon geredet, dass nicht wenige Familien verkracht sind, Leider kommt das auch bei Menschen vor, die Jesus glauben. Und ich finde das traurig. Wir sollten Menschen sein, die nicht auf ihr Recht pochen, sondern die bereit sind, auf andere zuzugehen. Den ersten Schritt zu machen. Versöhnung suchen. Und wenn du selber betroffen bist von einer Situation, wo noch kein Frieden ist, dann möchte ich dir Mut machen. Mach den ersten Schritt. Auch wenn der andere vielleicht die grösste Schuld hat. Auch wenn der andere dich verletzt hat, dich ungerecht behandelt hat. Mach den ersten Schritt. Übrigens, es ist gar nicht der erste Schritt. Es ist höchstens der zweite. Weil der erste Schritt hat Jesus gemacht. Und er deine Schuld vergeben hat. Er kämpft durch seinen Tod. Und das ist Grund genug, bei dieser betroffenen Person dich zu melden, ein Mail zu schicken oder noch besser anzuläuten und zu sagen, du, es tut mir einfach leid, das Ganze gelaufen ist. Ich habe Fehler gemacht. Können wir uns wieder vertragen? Können wir einen Weg finden, wenn wir zusammen einen Kaffee oder einen Tee trinken? Und wer merkt, er würde gerne, aber braucht Hilfe, darf er auch gerne auf mich zukommen. Manchmal ist es noch gut, wenn vielleicht eine neutrale Person da kann ein bisschen mithelfen. Und so kann es Weihnachten werden. Auch in zerstrittenen Beziehungen wäre es nicht mega schön. Das wäre doch der Hammer. Wenn die Beziehung zu dieser Person einfach würde entlastet werden. Wenn du nicht mehr Gedanken von der Wiese und wegdrücken, weil sie belastet. So kann Weihnachten werden. Die Adventszeit ist in dem Sinn ganz eine einmalige Zeit, weil sie uns hilft, uns auf das Entscheidende auszurichten. Auf das Licht aus dem Himmel, wo gekommen ist an Weihnachten. Und die Bibel sagt uns ja, er wird wiederkommen. Und das will uns Advent auch darauf vorbereiten, dass wir parat sind, wenn er wiederkommt. Er ist in die Welt gekommen und will unser Licht sein und unser Leben aufwerten. Und der Psalm 84, Vers 12 sagt das ganz schön und mit dem möchte ich schließen. Da heißt es, denn Gott, der Herr, ist für uns Sonne und Schutz. Er schenkt uns Gnade und Ehre. Der Herr wird denen nichts Gutes vorenthalten, die tun, was recht ist. Amen. Ich möchte noch beten. Ja, Herr Jesus Christus, wir wollen dir vielmal Danke sagen für dein Kommen, für dein Leben, für das Licht, das du gebracht hast in die Dunkelheit hinein. Und du siehst, dass auch wir in einer Zeit stehen, wo ein Kampf ist. Eigentlich letztlich kann man sagen, dass Dunkelheit gegen das Licht. Und danke, dass du Licht in uns eingeleitet hast, wenn wir an dich glauben, dass es da ist und dass du uns hilfst, einfach auch zu Fürsten zu gehen und mehr Licht zu verbreiten, aber auch, dass wir in uns selber rein noch mehr Licht werden lassen, dass wir dir alle Räume wirklich aufbeschliessen und dich daran lassen. Und Herr Jesus, ich möchte dich einfach bitten, dass du uns Mut gibst, dort konkret zu werden, wo wir merken, dass wir etwas angehen müssen. Auch Beziehungen. Bitte hilf uns. Jetzt geht es noch ein paar Wochen bis Weihnachten. Und wenn wir merken, hey, die Beziehung ist einfach nicht gut, dass wir es packen, bis dahin. Danke vielmals, dass du hilfst und dass du kannst wirklich auch viel neu machen. Entlasten, befreien und Freude schenken. Danke vielmals.